Alfred will Karriere machen. Er ist ehrgeizig und der Erfolg stellt sich auch schon ein. Doch plötzlich gerät alles ins Wanken. Intrigen im Job, die Finanzkrise, eine lähmende Leere. Und genau in diesem Moment stellt eine junge Kollegin ihm eine einfache Frage. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Menschen im Fokus. Ich freue mich sehr, dass heute der Alfred im Fokus ist. Alfred, schön, dass du bei uns bist, um deine Geschichte zu erzählen.
Danke, danke.
Alfred, wie sah dein Lebensstil vor deiner Bekehrung aus?
Ja, ich fange mal ganz vorne an. Ich bin geboren auf dem Land in der Nähe von Bocholt, in Spork. Direkt an der holländischen Grenze lag das. Ich wusste das Land nebenher eigentlich gar nicht zu schätzen. Das, immer das, was man hat, das hält man für selbstverständlich. Ein großer Einschnitt war da, als mein Vater gestorben ist. Da war ich 16 Jahre alt. Mein Bruder war 13, meine Schwester erst 6 Jahre alt. Meine Mutter stand da mit 3 Kindern da, mit dem Bauernhof und viel Arbeit. Ja, ich merkte aber plötzlich, dass es ernst wurde. Also bisher hatte ich so in den Tag gelebt. Die Schule machte jedes Jahr weniger Freude. Aber dann merkte ich plötzlich, dass es ernst wird. Mhm. Ich wollte auch immer Elektroniker werden. Und dafür waren auch gute Noten nötig. Und mit dem 10. Schuljahr, da habe ich eigentlich richtig aufgeholt. Also ich merkte, das ist alles gar nicht selbstverständlich.
Da hast du so ein bisschen den Ehrgeiz für dich entdeckt.
Ja, dann habe ich auch die Ausbildung bei Siemens als Elektroniker sehr gut abgeschlossen. Ich habe dann ein Studium aufgenommen. Zwischendurch war ich noch bei der Bundeswehr. Und auch das Studium habe ich sehr gut abgeschlossen, als schnellster, noch vor Ende der Regelstudienzeit. Mhm. Und so dachte ich dann, kann ich richtig Karriere machen. Mhm. Während der ganzen Zeit hatte ich schon bei einer Firma gearbeitet nebenbei, da hatte ich Geld verdient. Und dadurch, dass ich dann Geld verdienen konnte und eigentlich ein einfaches Studium hatte, wollte ich der Firma dann auch was zurückgeben. Ich konnte dann da anfangen. Das wurde auch gut bezahlt. Und also fachlich hat mir das alles sehr, sehr gut, sehr Freude, viel Freude bereitet. Und das merkte man auch an den Ergebnissen. Mhm. Ich war mittlerweile 40 Jahre alt geworden und dachte, jetzt möchte ich auch Führungsverantwortung übernehmen, also Karriere machen. Ich habe mich überall in Deutschland beworben und bin dann in Köln gelandet, mhm, bei einer Firma.
Also Großstadt.
Ja, Großstadt
war dann angesagt. Ja. Und wie war da so, wie hast du gelebt als Weltmensch? Also Karriere war dir wichtig. Was war dir noch wichtig? Wie sah dein Leben aus?
Ja, auf dem Land wurde auch viel gefeiert. Mhm. Also immer, man suchte eigentlich immer jede Gelegenheit, dass man feiern konnte. Mhm. Viel hat es auch mit Alkohol zu tun. Es ist auch mal Bier und Schnaps und so dabei. Mhm. Wenn zum Beispiel der Nachbar ein neues Dach macht, wird das gefeiert, jeder Geburtstag. Und ja, man sucht eigentlich mal die Gemeinschaft.
Mhm. Jeder Anlass, den man so finden konnte,
ja, jeder zum Anlass feiern, wird wahrgenommen. Mhm. Okay. Ja, jetzt war ich in der Großstadt, war alleine.
Da gibt es noch mehr Möglichkeiten zum Feiern.
Da gibt es noch mehr Möglichkeiten zum Feiern. auf dem Land war ich jede Woche, jeden Sonntag in der Kirche. Und da habe ich dann auch lieber ausgeschlafen und die Gottesdienstbesuche wurden auch immer seltener. Das war auch eine Auswirkung. Mhm. Ja, und dann eben die Möglichkeiten, die eine Großstadt hat.
Mhm. Okay. Also dein Leben bestand hauptsächlich aus ehrgeizigen Karrierezielen und viel Party. Also relativ unbeschwert klingt das.
Ja, das ja, der Beruf war eigentlich das Wichtigste für mich.
Es gab ja dann einen Punkt, wo dein berufliches Weiterkommen und dein Erfolg plötzlich untergraben wurden. Was musstest du da erleben?
Also ich war als Teamleiter eingestellt worden. Und in dem Bereich, wo ich arbeitete, das war eigentlich eine Software, die wir für die Telekommunikationsindustrie machten, also für die Netzwerkausrüster, zusammen mit einer amerikanischen Firma, hatten wir diese Software entwickelt. Und diese amerikanische Firma wollte dann auch diese Software übernehmen in ihr Portfolio. Wir wollten diesen Bereich praktisch ausgliedern. Und ich wäre dann auch Mitgeschäftsführer geworden. Mhm. Dann kam jedoch die Finanzkrise dazwischen. Und diese amerikanische Firma ist pleite gegangen. Und eigentlich unsere Träume auch. Mhm. Jetzt musste hier eingespart werden. Und mehrere Teams sollten dann zusammengefasst werden. Jetzt waren dann natürlich viele Teamleiter da. Meine Stelle stand dann auch, meine Teamleiterstelle stand dann auch auf der Kippe.
Okay, also du warst kurz davor, beruflich richtig durchzustarten. Wenn diese amerikanische Firma übernommen hätte, dann hättest du auch eine Geschäftsführerposition bekommen. Also das, was du dir eigentlich erträumt hast. Und dann kam dieser Knick und auf einmal warst du nur noch einer von vielen Teamleitern. Wie hat sich das für dich angefühlt? Wie war diese Situation für dich?
Ja, es ging ja dann darum, wer dann Teamleiter bleiben würde. Und da entstand dann so eine Konkurrenzsituation. Oder zumindest in meinem Kopf war es so, dass man sich dann gegenseitig beweisen musste, wer der Beste ist. Mhm. Aber das war erstmal belastend für mich. Und ich hatte so den Eindruck, dass das auch so ein bisschen, dass da so Intrigen aufkamen. Mhm. Vielleicht war es nur in meinem Kopf, aber ich habe mich da so reingesteigert. Das war für mich so eine Situation, die ich noch nicht erlebt hatte. Mhm.
Und wie war das für dich? Wie hat sich das angefühlt? Konntest du das relativ gut wegstecken oder war das sehr schwer?
Ja, damals war ich noch nicht gläubig. Also heutzutage wäre das kein Problem mehr gewesen. Aber dadurch, dass ich mich ja praktisch nur an den Beruf festgeklammert hatte, das war meine Sicherheit, auf die ich mich verlassen hatte. Und das bröckelt jetzt alles weg, war das sehr belastend für mich.
Was heißt sehr belastend? Also wie ging es dir da in der Zeit?
Ja, ich wurde sehr unruhig, konnte mich gar nicht mehr konzentrieren. Hm. Und also ich musste ja praktisch dann noch mehr Leistungen bringen, um mich zu beweisen. Hm. Und das war schon eine Situation, die ich so nicht bewältigt habe.
Mhm. Also war eine Grenzerfahrung für dich, würde man vielleicht heute als Burnout so ein bisschen bezeichnen.
Hm. Ja.
Okay. Dann kam die schlichte Frage einer jungen Kollegin. Und zwar hat die gefragt, glaubst du an Gott? Ganz einfache Frage. Was hat das in dir ausgelöst? Wie hast du die Frage beantwortet?
Ja, das kam sehr überraschend für mich. Und das Interessante war, ein Jahr vor dieser Frage hat ein Atheist mir die gleiche Frage gestellt. Hm. Wir waren auf einer Fahrradtour. Und abends saßen wir dann zusammen und dieser überzeugte Atheist wollte wissen, wer von uns dann auch so denkt wie er. Mhm. Ja, dass, wenn ein Atheist diese Frage stellt, glaubst du an Gott? Also Glauben für einen Atheist ist eigentlich etwas für wahr halten. Also ich habe Gott für wahr gehalten, also ich habe nicht an seine Existenz gezweifelt, nur er war weit weg von mir und ich hatte keine persönliche Beziehung mit ihm. Aber wenn eine Christin das stellt, dann hat das eine ganz andere Dimension.
Mhm. Hat dich anders berührt, die
Frage? Das hat mich anders berührt und das habe ich auch gemerkt.
Wie denn? Was hat das denn ausgelöst, die Frage?
Ja, also ich habe erstmal gesagt, ja. Ich dachte, ich könnte sie damit beeindrucken, dass ich katholisch bin und lange Zeit Messdiener war und auch im Pfarrgemeinderat mitgearbeitet habe.
Hat es geklappt?
Ja, nicht so sehr. Also sie hat erstmal aufgezählt, wie sie denn lebt. Also interessant ist auch, als Katholik oder ich habe mich so gefühlt, fühlt man sich sehr fromm. Mhm. Ich hatte von meiner Mutter gehört, die Evangelischen, die sind nicht so fromm, die müssen nicht jeden Sonntag zur Kirche gehen und die nehmen das nicht so ernst. Und gerade die kleineren Kirchen, das sind alles Sekten. Da sollte man sich besser in Acht nehmen, dass man dann nicht mit in Kontakt kommt. So hatte ich das immer von meinen Großeltern und meiner Mutter gehört.
Was war denn, du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet, aber vielleicht noch ein bisschen ausführlicher, was war denn dein Verhältnis zu Gott, was war dein Gottesbild und so dein Verständnis von Glauben?
Ja, ehrlich gesagt konnte ich mir Gott gar nicht persönlich vorstellen, Jesus Christus erst recht nicht. Also ich wusste eben, es gibt Gott, aber es könnte auch mehr so pantheistisch gewesen sein, wie ich mir den vorgestellt habe. Jesus Christus, also Maria hatte eigentlich hat viel mehr Bedeutung als Jesus Christus. Ich hatte immer die Vorstellung, man hat Jesus Christus ermordet und die Menschen müssten das irgendwie wieder gut machen. Überhaupt dieses Wiedergutmachen, diese Leistungen bringen. Und eben die Beziehung, also die katholische Kirche, kam mir eigentlich mehr vor wie so ein Verein. Also man ist daran angeschlossen, man ist gerettet. Aber
aber da hattest du schon auch Interesse, dich einzubringen. Du hast auch ein Buch geschrieben. Kannst du kurz erzählen, wie es dazu kam?
Ja, ich war ja im Pfarrgemeinderat und war da im Informationsausschuss. Ich habe da einmal im Jahr immer so Zeitungsberichte geschrieben. Dadurch, dass wenig Platz in der Zeitung war, wurden die immer wieder gekürzt, die Berichte. Und so wurden meine Berichte immer länger, sodass dass ich dann mehr Platz bekam. Und in einem Jahr hatte ich dann so einen richtigen langen Bericht geschrieben und dachte, das wird natürlich wieder auf ein Drittel gekürzt. Aber ich habe mich dann gewundert, dass plötzlich die ganze Seite, mehr als eine ganze Seite, wurde dann abgedruckt von dem Bericht. Es ging darum, dass immer weniger Gottesdienstbesucher in die Kirchen kommen, dass immer weniger Pastoren gefunden werden und so dann die Kirchen fusionieren müssen. Und das hat man auch in unserer Kirche gemerkt, selbstständige Pfarrgemeinde sollte dann angegliedert werden an andere Gemeinden. Das hatte ich in diesem Bericht beschrieben. Und das war wohl so interessant und zeitgemäß, dass das dann wirklich in voller Länge abgedruckt wurde. Das hat mich dann so motiviert, dann habe ich gedacht, jetzt schreibe ich ein ganzes Buch über die Entstehungsgeschichte unserer Pfarrgemeinde. Und das hat über ein Jahr gedauert, wo ich abends und am Wochenende daran gearbeitet hatte. Was ich damit ausdrücken wollte, die Hauptperson, die ich eigentlich da drin beschreiben sollte, die fehlt. Also Jesus Christus ist mit keinem Wort hier erwähnt.
Aber du hattest durchaus dieses Interesse für Glauben und hast dich da auch gerne eingebracht und dich damit beschäftigt und auch, es hat ja viel Mühe gekostet, das in einem Jahr zu schreiben. Und war aber sehr formell, so wie es halt oft beim katholischen Glauben ist. Und diese Frage hat dich dann berührt. Wie ging es denn dann weiter?
Ja, also die Kollegin hat mal so aufgezählt, wie sie den Glauben leben. Also es wird, werden lebendige Gebete in der Kirche gesprochen, in ihrer Kirche, habe ich gehört. Und ich konnte eigentlich nur sagen, dass wir in der katholischen Kirche diese feste Liturgie hatten. Es wiederholt sich im Jahresrhythmus immer wieder alles. Und man hört, nach ein paar Jahren hört man wieder genau dieselben Sachen, die man schon kannte. Und ich.
Also es hat dich irgendwie gereizt, dass sie dieses lebendige Glaubensleben hatte, mit Gebet und allem, was dazugehört. Hast du das dann selber probiert?
Ja, sie erzählte, dass sie auch regelmäßig in der Bibel lesen. Noch am gleichen Tag hatte ich mir die Bibel gekauft. Ich wusste nur nicht, dass es verschiedene Bibelübersetzungen gibt. In dem Buchladen gab es auch nur die Einheitsübersetzung, die katholische.
Also das hat dich so inspiriert, dass du direkt eine Bibel gekauft hast. Was hast du erlebt dann beim Bibellesen?
Das ganze Blutvergießen habe ich damals gar nicht verstanden. Und so habe ich dann beschlossen, ich lese jetzt einen Tag das Neue Testament, dann das Alte und immer im Wechsel. Das Neue Testament fand ich irgendwie, sprach mich da zu der Zeit mehr an. Dann kam ich zu der Bergpredigt und das war wirklich erstaunlich. Also ich dachte, ich bekam Gänsehaut und irgendwie ein ganz, wie soll ich sagen, so ein Gefühl, als wenn jetzt wirklich der Heilige Geist auf mich wirkt. Ich dachte, wenn sich jeder daran hält, was da beschrieben ist, was Jesus da sagt, dann wäre die Welt ganz anders. Ja, und dann kam ich zu der Stelle, dass man seine Feinde lieben sollte. Ich überlegte, habe ich Feinde? Nein, Feinde habe ich nicht. Aber es ist eigentlich diese Konkurrenzsituation. Und Ja, das war auch schon. Ich hatte angefangen zu beten und ich betete, hatte Probleme, habe die, hab diese Gebete Gott gebracht und am nächsten Morgen waren diese, diese Probleme wie aufgelöst. Mhm. Das mehrere Tage hintereinander war es so.
Die ersten Gebetserfahrungen. Kannst du ein Beispiel sagen, was du zum Beispiel gebetet hast?
Ja, jetzt war eine Sache, die da hatte ich gebetet, dass dieser Kollege, der auch Teamleiter ist, ob der nicht mal krank werden würde, dass diese Belastung nicht so eintritt. Mhm. Und am nächsten Morgen hörte ich, dass dieser Kollege krank geworden ist. Und nicht nur ein bisschen krank, dass er zu Hause ist, sondern er ist, liegt wirklich im Krankenhaus. Oh. Ja, jetzt hatte ich dann gelesen, dass man seine Feinde lieben sollte. Dieser Kollege ist mir eingefallen. Und dann, was ich da machte, ich stand sofort auf, bin ins Auto gefahren. Ich wusste, er liegt in diesem Krankenhaus, wo ich auch schon mal war.
Wie war das dann mit dem Kollegen? War das auch eine besondere Begegnung oder ist da noch was hängen geblieben?
Also ich hatte ihn dadurch viel näher kennengelernt, persönlich auch. Mhm. Ich kannte ihn nur so von der Arbeit. Wir haben private Sachen besprochen und es war plötzlich kein Konkurrent mehr, sondern war kein Freund geworden, aber auch die Krise war daraufhin war keine Krise mehr für mich, sondern es hat sich haben sich ganz neue Perspektiven eröffnet.
Okay. Die Krise hat sich aufgelöst und wodurch, was waren die Perspektiven?
Ja, dadurch, dass ich ich merkte, ich bin nicht mehr alleine. Mhm. Gott ist mit mir, Jesus Christus löst meine Probleme. Ich muss meine Sorgen nicht selber lösen, meine Probleme nicht selber lösen, sondern die Sorgen kann ich an Gott abgeben.
Und wie hat das in dem Moment gelöst? Warum war es für dich dann wieder eine neue Perspektive in der Arbeit? Wie konntest du die Situation dann sehen?
Plötzlich war die Arbeit nicht mehr das Wichtigste, sondern ich merkte, es gibt auch noch andere Sachen, die wichtiger sind, dass man eben sicher sein muss, dass man auch gerettet ist. Mhm. Also was kommt nach dem Tod? Und
okay, also Gott hat die Krise nicht gelöst, indem er dir die Karriere wieder ermöglicht hat, sondern er hat dir Frieden mit der Situation geschenkt und dir gezeigt, dass es noch was Wichtigeres gibt als Arbeit.
Hm. Ja.
Okay, schön. Ja, und wie ging es dann weiter mit deinem Glaubensleben?
Ja, ich hatte dann auch gehört von dieser Arbeitskollegin, dass man in ihrer Kirche sich also den Glauben bezeugt und sich dann erst taufen lässt. Also ich konnte mich an meine Taufe nicht mehr erinnern. Ich war ja als Baby getauft. Hm. Und ja, ich zu der Zeit hatte ich noch dieses Denken. Ich hatte viele Zertifikate und Diplome gemacht. Und ich dachte, dieser Abschluss, der fehlt mir auch noch. Aber ich wollte auch dann, als ich Gott kennengelernt hatte, wollte ich dann praktisch auch ähnlich wie eine Ehe wollte ich Gott zeigen, ich gehöre dir und das sollen auch alle wissen. Dann.
Aber es war noch dieses werksgerechte Denken aus dem Katholizismus, das dass man sich das erarbeitet. So, wenn ich dieses Zertifikat habe, dann bin ich angenommen. Mhm. Aber du wolltest diese, nach was hast du gesucht? Dann nach der Erwachsenentaufe? Oder?
Also ich hatte mich im Internet umgeschaut, nach einer Gemeinde, wo man sich auch taufen lassen konnte. Aber diesen Abschluss wollte ich dann auch wirklich machen. Und ich wollte aber auch Gott zeigen, ich gehöre dir. Ich hatte dann eine Baptistengemeinde herausgesucht, bin dort sonntagsmorgen hingefahren.
Aber jetzt nicht die Gemeinde von der jungen Kollegin?
Nee, das hatte jetzt nichts damit. Mhm. Da hatte ich mich auch eigentlich nicht mehr viel mit unterhalten. Nahm so seinen eigenen Lauf.
Mhm. Kennt ihr euch heute noch oder ist das dann auseinandergegangen?
Das ist irgendwann auseinandergegangen. Ah, okay. Ja. Mhm. Ja, die erste Zeit wollte ich, hatte ich ihr noch immer erzählt, wie ich so vorangekommen bin. Mhm. Ich wollte ihr auch zeigen, dass das wirklich Auswirkungen hatte, dass diese Frage, dass das eine wichtige Frage war. Mhm. Und hatte noch später erzählt, dass ich in der Baptistengemeinde war und mich taufen lassen wollte und so.
Sich bestimmt gefreut.
Ja,
Ja, schön. Ah ja, okay. Und dann warst du bei den Baptisten. Ich kann mir vorstellen, dass das erstmal ein bisschen Mut gekostet hat,
Ja.
aber du ein bestimmtes Bild hattest. Wie war das dann, als du zu den Baptisten kamst?
Ja, erstmal kam eine Enttäuschung. Ich wollte dann dorthin fahren. Ich wollte in diese Gemeinde gehen und dann war an diesem Tag die Gemeinde geschlossen, weil gerade ein Forum gebaut wurde. Ich bin wieder nach Hause gefahren, habe eine andere Gemeinde gesucht. Bin nächste Woche dann zu der anderen Gemeinde gegangen. Die war nicht so schön groß und eher unscheinbar, so ein ehemaliges Ladenlokal. Ich dachte immer noch, das ist eine Sekte oder so. Ich war mir nicht ganz sicher. Hab erst mal von außen geschaut, wer da so alles reingeht. Ich sah, da gehen auch Obdachlose rein, Familie mit mehreren Kindern. Und ich dachte, dass wenn auch Obdachlose da reingehen, nehmen die das wohl ernst. Also es ist nicht nur Show oder eine Fassade, sondern es wird auch wirklich gelebt, der Glaube. Das hatte ich auch später festgestellt. Ich bin dann da reingegangen, habe mich in die vorletzte Reihe gesetzt. Dachte ich, bin Zuschauer. Doch dann setzte sich so ein Ehepaar neben mich und fing sich mit mir an zu unterhalten. Wo ich denn herkomme. Ja, ich sagte, ich wohne in Köln-Rondorf. Ja, ich komme auch aus Köln-Rondorf, sagte die Frau. Ja, wo denn da? Welche Straße? Eisvogelweg. Ja, wie wohl ein Sperberweg? Das ist ja direkt die Parallelstraße. Und meine beste Freundin wohnt am Eisvogelweg. Stellt sich dann raus, sie wohnte direkt gegenüber von mir. Und ich dachte, da sind aber viele in dieser Sekte. Es ging dann darum, sie kam dann auch aus dem Münsterland, mit ihrem Mann auch. Und kam auch vom Land, vom Bauern. Ganz viele Sachen, die wir gemeinsam hatten. Ja, diese beiden wurden dann auch meine besten Freunde, kann man so sagen. Wir haben ganz viele Sachen unternommen. Aber dieser erste Gottesdienst, der war auch sehr, sehr beeindruckend für mich. Also es kam nicht kein Pastor, der im Gewand da stand, sondern der Pastor stand vorne, redete aus dem Leben in der Predigt. Und das Erstaunliche war, als wenn er die Predigt für mich geschrieben hatte. Aber er kannte mich ja gar nicht. Er hatte mich nie gesehen. Ich hatte an dem Tag gar nicht mit ihm gesprochen. Aber Gott hat es so geführt, dass er direkt mich angesprochen hatte mit dieser Predigt.
Und was hat sich verändert in deinem Leben? Was hat Gott weggenommen? Was kam neu dazu?
Viele Bibelkurse. Also es war mehrmals in der Woche waren da Veranstaltungen. Ich hatte mir aber auch andere Kirchen noch angeschaut. Damals war ich aktiv in der Ökumene. Heute sehe ich, dass vieles in der Ökumene nicht gut ist, dass viele Kompromisse eingegangen werden.
Und wenn man das jetzt rausdestillieren würde, was Gott dir geschenkt hat durch den neuen Glauben, könnte man sagen, Frieden mit der Situation in deinem Leben und wenn du das so schilderst, wie aktiv du da geworden bist, einfach einen neuen Sinn, ein neues Tätigkeitsfeld.
Ja,
ein
neues Tätigkeitsfeld. Ich bin dann auch später, hat sich so ergeben, dass ich in die Gemeindeleitung gekommen bin und auch Gemeindeleiter wurde. Derzeit wurde ich immer selbstbewusster, gerade was im kirchlichen Umfeld.
Ja, also Gott hat Frieden geschenkt, neue Aufgabe und ganz neue Fähigkeit. Und jetzt hast du schon gesagt, du kamst zur Adventgemeinde. Wie ging das?
Ja, in dieser Adventgemeinde hatte ich auch meine Frau Shahzad kennengelernt. Shahzad kommt aus dem Iran. Wir zeigen euch später noch, was wir zusammen erlebt haben.
Wir haben noch ein Interview mit euch beiden, freuen wir uns auch schon drauf.
Dann lernt ihr auch meine Frau kennen.
Aber wie ging das? Du bist dann mal in die Adventgemeinde einfach zu Besuch und da hast du deine Frau kennengelernt.
Das war auch erstaunlich. Wir wohnten im Haus gegenüber einer Adventgemeinde, aber hatten gar keinen Kontakt mit ihr. Also wir haben uns mal gewundert, warum die Gottesdienstbesucher da am Samstag in die Gemeinde gehen. Aber hatten uns nicht keine weiteren Gedanken gemacht. Ja, zu der Zeit schaute ich mir immer Vorträge von Professor Werner Gitt an.
Wahrscheinlich zur Schöpfung.
Ja, zur Schöpfung. und suchte dann wieder einen Vortrag über Schöpfung und Evolution. Ich sah, dass es da viele Widersprüche in der Evolutionslehre gibt. Hatte dann aber plötzlich keinen Vortrag von Professor Gitt, sondern von Professor Veit da laufen. Mhm. Ich habe mir das trotzdem angeschaut und das war auch erstaunlich. Ich hörte da, da ging es dann um den siebten Tag nach der Schöpfung oder als Abschluss, der krönende Abschluss der Schöpfung. Und die Sachen, die ich dort hörte, hatte ich nie gehört. Ich hatte das zwar in der Bibel gelesen, aber ich hatte wie so dunkle Brille, hatte ich diese Sachen nicht gelesen. Mhm. Ich holte Shazad dazu. Shazad, schau dir das an. Das musst du unbedingt sehen. Wir beide haben das sofort angenommen, den Sabbat. Wir wussten, das ist der richtige Tag. Mhm. Und haben von da an auch den Sabbat angenommen. Mhm. Ich hatte den Sabbat, die erste Zeit den Sabbat zu Hause angenommen. Wir besuchten dann auch schon am Sabbat Adventgemeinden. Und ich bin dann noch weiter parallel dazu sonntags.
Okay, und du hast dann dein Amt noch abgeschlossen bei den Baptisten und bist dann zu den Adventisten. Du hast gesagt, so, das war so dieser Puzzlestein, der gefehlt hat. Wie kannst du das jetzt in der Rückschau bewerten, wie Gott dich geführt hat?
Also ich weiß, also ich lese genauer die Bibel. Ich bin nicht, nehme das nicht einfach so hin, wenn ich einen Vortrag oder eine Predigt höre, die irgendwas behauptet, sondern ich versuche das immer in der Bibel selber nachzuvollziehen. Das ist ja auch wichtig, dass man nicht auf Menschen vertraut, die einem irgendetwas sagen, sondern dass man das auch selber prüft, weil das ist ja nicht dadurch gerettet, dass man einer Gemeinde angehört oder einer katholischen Kirche gerettet ist, sondern dass man selbst eine persönliche Beziehung zu Jesus aufbaut, dass man das sein Leben mit Jesus teilt. Und ganz wichtig ist, dass man die Bibel liest und dass man Sorgen und Probleme zu Gott bringt und dann auch darauf vertraut, dass er die Sorgen abnimmt. Und nicht, dass man mit dem Rucksack voller Probleme zu Gott geht und dann den Rucksack wieder mitnimmt, sondern den Rucksack dann dort lässt und darauf vertraut, dass die Probleme dann auch wirklich verschwinden.
Ja, danke Alfred. Ja, schönes Schlusswort. Liebe Zuschauer, Gott möchte auch zu dir eine persönliche Beziehung aufbauen. Er sucht nach dir, so wie er auch nach Alfred gesucht hat. Er möchte dir Frieden und Erlösung schenken. In Offenbarung 3,20 sagt Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich hineingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir.